Lassen Sie mich, bevor es kurz losgeht, zur Einstimmung auf einige Artikel im besagten APUZ-Heft eingehen. Das Wort Vergangenheitsbearbeitung deutet es ja bereits an. Vergangenheit wird nie neutral betrachtet, sondern je nach Blickwinkel bearbeitet, also unterschiedlich erzählt und gedeutet. Geschichte ist nicht starr, sondern formbar. Bestimmte Ereignisse werden in der Historiografie zu jeweils unterschiedlichen Erzählungen verknüpft und entsprechend gewertet. Der Kampf um die Deutungshoheit über Geschichte ist stets, wie wir alle wissen, auch ein Kampf um Ressourcen. Und nicht selten dienen bestimmte narrative politischen Interessen, und das seit jeher, das ist auch nichts Neues. Politische Bildung will und muss für diese Zusammenhänge sensibilisieren, im besten Fall zur Dekonstruktion von historischen Narrativen beitragen. Und so erinnert Bodo von Borries, der heute Nachmittag auf dem Podium mitdiskutieren wird und den ich sehr herzlich begrüße, in APUZ in einem Plädoyer für die Quellen- und Narrationsprüfung an die Formel von Karl Marx: Die herrschende Geschichte ist stets die Geschichte der Herrschenden. Zugleich aber weist er auf die Unvermeidlichkeit von Instrumentalisierung von Geschichte hin. Es ließe sich stattdessen auch von Nutzung oder auch von Gebrauch sprechen, was nicht zwangsläufig zu verurteilen wäre. Von Borries, ich zitiere: Es ist wohlfeil und unfruchtbar, wieder einmal festzustellen, dass irgendjemand Historie zu instrumentalisieren versuche. Das ist unvermeidbar. Was sollte er oder sie auch anderes tun? Eine andere Frage ist, wie weit wissenschaftliche Historie Garantien gegen illegitime, aggressive, vorurteilhafte, verfälschende Instrumentalisierung entwickeln kann. Zitat Ende. Und auch er betont den Konstruktionscharakter von Geschichte. Noch einmal ein Zitat: Es gelten nicht für alle Individuen bzw. Gruppen dieselben Geschichten in gleichen Versionen. Wir leben in Netzwerken und nicht nur in einer Identität. Jede und jeder hat nicht nur eine nationale Zugehörigkeit und Selbstdefinition, sondern auch eine Altersgruppen-, Schicht-, Bildungs- und geschlechtsspezifische, eine regionale, europäische und universale historische Identität. Es ergeben sich dabei verständlicherweise auch Konflikte und Kontroversen. Umkämpfte Geschichte statt gemeinsamer Geschichte ist in pluralistisch-demokratischen Gesellschaften ganz normal. Spannend und eine Frage der demokratischen Kultur ist erst, wie damit umgegangen wird, nämlich abwehrend und feindselig herabsetzend oder kommunikativ und neugierig suchend. Zitat Ende. Leider, so bedauert von Borries, habe sich diese Einsicht, noch einmal Zitat, dass Historie jeweils ein mentales Konstrukt in narrativer Struktur und perspektivischer Begrenztheit bedeutet, im Unterrichtsalltag keineswegs durchgesetzt. Heißt das, dass wir Meistererzählungen mehr oder weniger ausgeliefert sind? Martin Sabro, der es sehr bedauert hat, heute nicht hier sein zu können, bezweifelt dies in seinem Artikel. Zwar beschreibt er, wie zu allen Zeiten von staatlicher Seite geschichtspolitisch Einfluss genommen wurde und heute noch genommen wird, aber schließlich kommt er zu dem Schluss: Zu wach ist hierzulande die Öffentlichkeit, die zu stark die Macht der Medien, zu plural der fachliche Diskurs, als dass eine allzu grobe politische Indienstnahme der Geschichte vorstellbar wäre. Zitat Ende. Historische Instrumentalisierung stelle somit in demokratischen Ländern keine herausragende fachwissenschaftliche Bedrohung mehr dar. Die Gefahr lauere aber anders. Zum einen gäbe es seit etwa 30 Jahren einen Geschichtsboom, der, Zitat, die Erforschung der Vergangenheit aus dem Ghetto einer universitären Spezialdisziplin in die Mitte der Gesellschaft katapultiert habe. Zum anderen habe es einen paradigmatischen Wandel der deutschen Geschichtskultur gegeben, fort, Zitat, von einer mimetischen Traditionspflege und hin zu einer kathartischen Aufarbeitungslandschaft. Der dadurch entstandene geschichtskulturelle Konsens, so Sabro, sei aber trügerisch. Noch einmal ein Zitat: Allein der Glaube, dass aus der Geschichte gelernt und damit ihre Wiederholung verhindert werden könne, sichert der Historie in unserer Zeit materielle und immaterielle Ressourcen, die ihrer disziplinären Leistungskraft enorm zugutekommen. Doch gleichzeitig werde sie dadurch in den Dienst eines volkspädagogischen Zwecks genommen, der die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich anerkannten Meistererzählungen ihrer eigenen Zeit erschwert. Und weiter: Gerade dass unsere Gegenwartsepoche der Aufarbeitung prägende einvernehmliche Zusammenwirken von Geschichtspolitik, Gedenkkultur und Zeitgeschichte verstößt gegen den Grundsatz, dass nur und immer die Infragestellung des allgemein Anerkannten die Weiterentwicklung der Wissenschaft sichert. Aller Stolz über die weltweite Anerkennung der deutschen Aufarbeitung der eigenen Diktaturvergangenheit, gerade zum Tag der deutschen Einheit vor wenigen Tagen, ja in eindrucksvollen Reden und Statements dokumentiert, sollte also nicht dazu verleiten, den eigenen Standpunkt und etablierte Narrative nicht mehr zu hinterfragen, sie nicht mehr zu dekonstruieren. Dass die deutsche Gesellschaft inhaltlich in der Bewertung der DDR-Geschichte fernab eines Konsenses ist, greift Thomas Großbölting, der heute ebenfalls am Nachmittag auf dem Podium sitzen wird, in seinem Essay auf. Wo es hinsichtlich des Nationalsozialismus gelang, zumindest oberflächlich eine breite gesellschaftliche Verständigung über dessen historische Bewertung zu etablieren, da blieb mit Blick auf die SED-Diktatur der vielfach erhoffte Effekt aus. Ein breiter Konsens, welchen Ort der deutsche Staatssozialismus sowjetischen Typs in der Gedenk- und Erinnerungskultur der Bundesrepublik einnehmen soll, ist nicht in Sicht und wird als Zielperspektive zunehmend problematisiert. Zitat Ende. Er identifiziert drei Spannungsfelder, die in diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz sind. Erstens sehen sich geschichtspolitische Forderungen nach einem verbindlichen und in der Regel delegitimierenden Umgang mit der DDR-Geschichte mit heterogenen, konträren und teils DDR-affirmativen Deutungen im geschichtspolitischen, geschichtskulturellen Diskursfeld konfrontiert. Zweitens scheint die aus anderen zeitgeschichtlichen Diskursen bereits bekannte Diskrepanz zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis mit Blick auf die Erfahrungs-, aber keineswegs homogene Erinnerungslandschaft der Ostdeutschen evident und wird als Problem des mentalen Einigungsprozesses markiert. Und drittens differenzieren sich die mit der Beschäftigung mit Vergangenheit verbundenen Funktionen deutlich heraus. Das heißt, neben die historisch-politische Bildung mit klassisch-didaktischem Anspruch treten verstärkt geschichtskulturelle Formate wie Musik- und Filmproduktionen, private Museen, die sich als Elemente einer Unterhaltungsindustrie verstehen und damit vornehmlich ein ökonomisches Interesse haben. Diese Entwicklung werde verstärkt durch einen grundlegenden Medienwandel. Die herkömmlichen Plattformen und Medien für die Diskussion von Geschichte verlieren an Einfluss. Wie sich das alles auf die Erinnerungskultur auswirken könnte, skizziert Großbölting wie folgt: Die informationstechnische Entwicklung bedeutet sicher nicht das Ende, vielleicht nicht einmal eine Krise des Erinnerns, wohl aber eine tiefgehende Veränderung ihrer Formen und Funktionen. Wo Erinnerungskulturen heute meistens zivilgesellschaftlich und dezidiert politisch begründet werden, so werden sie in Zukunft eher kommerziell motiviert sein. Wo sie heute eher noch auf Nachhaltigkeit angelegt sind, werden sie morgen eher episodenhaft und kampagnenförmig sein. Sind sie heute noch vergegenständlicht und diskursiv, so werden sie morgen visualisiert und virtuell sein. Bewegen sie sich heute noch im nationalstaatlichen Rahmen, werden sie zukünftig eher global ausgerichtet sein. Meine Damen und Herren, alle diese Entwicklungen sind nichts, wovor man Angst haben müsste, doch sie zeigen die verstärkte Notwendigkeit, vor allem junge Menschen in die Lage zu versetzen, Erzählungen und Geschichtsbilder, die verstärkt in reichweitenstarken populären Medien als fertige und oft suggestive bzw. perfekt gestaltete Narrationen aller Art, um nochmal von Boris zu zitieren, transportiert werden, als Produkte einer bestimmten Sicht erkennen und dekonstruieren zu können. Kommen wir damit zu den Ausgangsfragen unserer heutigen Veranstaltung. Wie verhält es sich vor dem Hintergrund des Gesagten mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte? Muss es, kann es, darf es eine einheitliche Deutung der DDR-Vergangenheit geben? Fragt zum Beispiel Thomas Großbölting. Der Hannoveraner Politikwissenschaftler Klaus Christoph etwa kritisiert in seinem Beitrag, dass die Gedenkstättenkonzeption des Bundes keinerlei Spielraum für die Untersuchung und Benennung irgendwelcher jenseits von Repressionszwängen angesiedelter Bindungskräfte lasse. Der seiner Meinung nach allzu starke Schwerpunkt auf den Diktaturcharakter der DDR führe dazu, Zitat, dass individuell lebensgeschichtliche Erfahrungen und das offiziell vermittelte Geschichtsbild bei einem Großteil der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern auseinanderfallen. So werde letztendlich das Gegenteil von dem provoziert, was intendiert sei. Statt eines kritischen Verständnisses der eigenen und kollektiven DDR-Vergangenheit finden apologetische Gegenerzählungen oder andere reaktiv ausweichende Verhaltensweisen Unterstützung. Und, so wäre zu ergänzen, wer die Bindungs- und Verführungskräfte von Diktaturen unterschätzt, der unterschätzt auch ihren repressiven Charakter. Mit Weichzeichnen oder gar Verharmlosen von DDR-Diktatur hat ein solcher Ansatz nichts, aber auch gar nichts gemein. Alle diese Fragen wollen wir heute zumindest im Ansatz skizzieren und diskutieren. Wie kann und sollte die Zukunft der Erinnerung an die DDR, an die Zeit der deutschen Teilung aussehen? Wie können wir Nachkriegsgeschichte endlich gesamtdeutsch, nicht mehr deutsch-deutsch in den Blick bekommen? Wie kann es gelingen, gemäß dem Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung multiperspektivisch aufzuklären und die Menschen in die Lage zu versetzen, gängige Narrative zu dekonstruieren und sie somit einer kritischen Betrachtung zu unterziehen? Damit meine ich nicht, fragwürdige Initiativen aufzuwerten, die unverhohlen der Ostalgie frönen, wie etwa der am vergangenen Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung beschriebene Stasi-Bunker bei Suhl, wo Touristen in NVA-Verkleidung ein Reality-Erlebnis versprochen bekommen. Übrigens unter der Leitung eines ehemaligen Stasi-Majors namens Thomas Krüger, der hat aber mit mir ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun. Der Umgang mit dem Erbe der Staatssicherheit wird uns auch heute beschäftigen, denn letztlich soll auf diesem Forum auch darum, es auch darum gehen, welchen Platz der vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn initiierte Campus der Demokratie in der Berliner Aufarbeitungslandschaft beanspruchen könnte und sollte. Die Bundeszentrale für politische Bildung befindet sich heute in der Moderatorenrolle, die wir besonders gern wahrnehmen, und wir hoffen, dass die heutige Veranstaltung dazu beiträgt, die Argumente für und wider den Campus auch in der öffentlichen Diskussion an Kontur gewinnen und in einen konstruktiven Diskurs münden zu lassen.